Kulturradio. Die Kunst zu hören. Kulturtermin.
Fernsehen ist das neue Kino. Das ist ein gern wiederholter Spruch, seitdem amerikanische Fernsehserien wie Mad Men, Breaking Bad, Game of Thrones und Homeland begeistert konsumiert werden. Und Serienfreunde werden auch bei der jüngsten Meldung aufgehorcht haben, denn, das hat es noch nie gegeben, erstmals produzieren das Erste und der Bezahlsender Sky gemeinsam eine TV-Serie. Von der Serie Babylon Berlin sollen gleich 2 Staffeln à 8 Folgen gedreht werden. Regie führt Tom Tykwer. Der Stoff? Berlin in den 1920er und 1930er Jahren. Eine Verfilmung der Bestseller von Krimi-Autor Volker Kutscher. Die Ausstrahlung ist 2017 beim Abo-TV-Anbieter Sky und 2018 im Ersten geplant. Längst hat auch die heute beginnende Berlinale das Serienphänomen erkannt. Hören Sie unseren Kulturtermin »Reihenweise Erfolge« zur Faszination der Fernsehserie. Eine Recherche von Franziska Weiser.
Man will wissen, wie es weitergeht, und zwar sofort. Und man lässt vielleicht auch mal ein paar Verabredungen außen vor oder Ähnliches, bis man es durchgeguckt hat. Also das ist ja auch nicht mal eben so gemacht, 10 Folgen von irgendeiner Serie gesehen. Das muss man auch schon wollen.
Ich merke es ja bei mir selbst, also was früher Literatur war. Ich lese immer noch sehr, sehr viel, aber ein maßgeblicher Bestandteil meines Lebens geht mittlerweile ins serielle Schauen, weil ich auch große Lust habe danach.
Und dann will man halt jede Folge sehen. Und ja, das kann dann halt manchmal schon dazu führen, wenn man da so eine DVD-Box liegen hat, dass dann der Schlaf manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Also wir sind wirklich Seriensüchtige, ganz klar. Also alle hier miteinander in der Redaktion und natürlich auch 90% unserer Leser, wir sind süchtig nach Serien, ganz klar.
Serienjunkies, so heißt das bekannteste Internetportal für Fernsehserien in Deutschland. Und das mit gutem Grund. Fernsehserien liefern Stoff, der inzwischen immer mehr Menschen süchtig macht. Eine Abhängigkeit, die öffentlich zelebriert wird. Im Freundeskreis, im Internet und im Feuilleton.
Süddeutsche Zeitung. Nichts zwingt einen so sehr dazu, sich selbst zu erkennen und sich womöglich in Frage zu stellen, wie eben die Sopranos oder Breaking Bad. Breaking Bad, US-amerikanische Serie über einen krebskranken Chemielehrer, der aus Geldnot Drogen herstellt. Wird im Verlauf der Serie zum Drogenboss. Erstausstrahlung 2008, Staffeln 5. Abgeschlossen.
Kultstatus genießen vor allem amerikanische Fernsehserien. Breaking Bad, Die Sopranos, Mad Men und The Wire. Sozusagen der Kanon der Serienliteratur. Aber wenn man als Zuschauer erstmal den Einstieg gefunden hat, tut sich ein gewaltiges Angebot auf. Mehr als 400 Fernsehserien sind in dieser Saison in den USA gestartet. Manche Marktbeobachter sprechen schon von einer Blase. Sicher ist, die Serienproduktion ist auf einem Höhepunkt angekommen. Hier werden Produktionssummen aufgewendet, von denen viele Spielfilme nur träumen können. Regisseure wie Martin Scorsese, Ridley Scott, Jane Campion oder die Wachowski-Geschwister drehen mittlerweile statt Spielfilmen für die große Leinwand Serien für den Bildschirm. Ein Phänomen, das nun auch in Deutschland ankommt. Tom Tykwer und Sönke Wortmann arbeiten gerade an seriellen Formaten. Die im November 2015 bei RTL ausgestrahlte Serie Deutschland 83 hat im Ausland Quotenrekorde erzielt. Und das Filmfestival Berlinale zeigt Fernsehserien in diesem Jahr zum 2. Mal in einer eigenen Sektion namens Special Series und erhebt sie damit endgültig in den Rang eines audiovisuellen Kulturguts. Dieter Kostlik, der Leiter des Festivals.
Es gab auch Vorläufer. Wir haben ja schon Dominik Graf's Im Angesicht des Verbrechens, das waren ja auch schon mal 11 Stunden, haben wir bei der Berlinale gezeigt, und auch Jane Campions Top of the Lake. Also das ist jetzt nicht so ganz neu. Seit Jahren ist dieser Hype um Serien, und das hat was mit dieser Erzählstruktur dieses Fernsehens zu tun, dieses Serienfernsehens zu tun. Und die Konvergenz, also diese Gleichzeitigkeit auch, dass viele Regisseure und Schauspieler, die bei Filmen sind, auch jetzt beim Fernsehen mitarbeiten. Kevin Spacey, House of Cards ist das große Beispiel. Da mussten wir einfach das auch zeigen, das konnten wir nicht dran vorbeigehen. Und das war so erfolgreich das letzte Mal, dass wir jetzt gesagt haben, machen wir weiter.
Süddeutsche Zeitung. Amerikanische TV-Serien haben das horizontale Erzählen neu definiert und sich der Gegenwartsliteratur genähert. Wie konnte das passieren?
Was macht den Reiz und die Qualität von Fernsehserien aus? Für die Zuschauer, für die Regisseure, für die Produzenten. Und lässt sich dieses Erfolgsrezept auch auf deutsche Serien übertragen?
Was aktuelle Serien angeht, ich bin ein großer Fan von Doctor Who.
Christian Junklewitz, Film- und Fernsehwissenschaftler, hauptberuflich Redakteur bei Serienjunkies.de.
Unter den amerikanischen Serien, ach, das sind so viele. Person of Interest, The Good Wife, Jane the Virgin. Ich muss gestehen, auch die Superhelden-Serien, also The Flash, Arrow, dann natürlich Game of Thrones.
Game of Thrones, US-amerikanische Fantasy-Serie, basierend auf Büchern von George R.R. Martin. 7 Königreiche, Drachen und Untote kämpfen um die Herrschaft in Westeros. Erstausstrahlung 2011, Staffeln 5, Fortsetzung folgt.
All-Time-Favorite ist ein bisschen konventionell, aber ist nach wie vor ER, Emergency Room. Habe ich 2-mal komplett von vorne bis hinten jede einzelne Folge gesehen. Und das sind viele, 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 viele. Und aktuell tatsächlich ist es Mr. Robot.
Dr. Daniela Schlütz, Kommunikationswissenschaftlerin, hat gerade ihre Habilitation geschrieben. Titel: Quality TV als Unterhaltungsphänomen. Entwicklung, Charakteristika, Nutzung und Rezeption komplexer Fernsehserien wie The Sopranos, Breaking Bad oder The Wire. The Wire, US-amerikanische Fernsehserie. Gesellschaftspanorama erzählt aus der Perspektive von 2 Polizisten aus Baltimore. Gilt als die beste, aber auch anspruchsvollste Serie. Erstausstrahlung 2008, Staffeln 5. Abgeschlossen.
Ich habe es damals Berlin Alexanderplatz wahnsinnig gerne geguckt. Ich muss Ihnen wirklich sagen, dass ich dermaßen viel gucke, weil das Problem, was ich mittlerweile habe, ist, dass ich fast alles, was ich gucke, hochinteressant finde.
Nico Hofmann, Fernsehproduzent bei Ufa Fiction, König des Fernseh-Event-Dreiteilers, hat mit Die Flucht oder Der Turm jeweils 13 Millionen Zuschauer erreicht.
Also ich könnte jetzt stundenlang referieren, Der Mann vom Hohen Schloss. Ich könnte jetzt ganz viele Erlebnisse, was ich jetzt die letzten Monate geguckt habe. Ich gucke vor allen Dingen sehr, sehr stark ausländische Formate mit Untertiteln.
Die Zeit. Wer die große alte Tragödie vom Zusammenprall von Seele und Norm neu erzählen will, dreht eine Fernsehserie.
Mal ganz grundsätzlich gefragt, worüber reden wir, wenn wir über gute Fernsehserien reden? Was unterscheidet Die Lindenstraße, Lassie oder Alarm für Cobra 11 von Breaking Bad, The Wire oder Game of Thrones? Darauf gibt es verschiedene Antworten. Bis zu einem gewissen Grad hat Qualität mit Geld zu tun. Wenn ein Serienproduzent mit Kinoästhetik mithalten will und auf bekannte Schauspieler setzt, muss er sich das leisten können. Vor allem aber geht es darum, wie erzählt wird, sagt die Forscherin Daniela Schlütz. Sie spricht von Qualitätsserien.
Das ist auf jeden Fall ein Teil, der diese Serien sehr stark auszeichnet, dass ein großes Ensemble viele Geschichten zur gleichen Zeit erzählt, wo man einfach ein bisschen dranbleiben muss. Es ist eben nichts, was man so nebenher macht. Also Bügelfernsehen ist es nicht, sondern tatsächlich für den Abend, wo man sich hinsetzt und dann auch den Second Screen vielleicht mal beiseite legt und sich tatsächlich auf die eigentliche Geschichte konzentriert.
FAZ, The Wire, ein Balzac für unsere Zeit. Der Roman der Gegenwart ist eine DVD-Box.
Also Charles Dickens beispielsweise hat auch in Fortsetzungen geschrieben und hat es auch genauso geschickt gemacht, wie das alle heute machen mit Cliffhangern und allem, was dazugehört. Das heißt dann Kataffer in der Literatur, aber ist genau das Gleiche. Und der wusste auch, wie es geht. Und heute sieht man das nicht mehr so, weil man natürlich nur die dicken Bücher kennt. Und das ist ja jetzt in Form der DVD-Boxen beispielsweise ähnlich oder der kompletten Staffeln, die bei Netflix online gestellt werden.
Horizontales Erzählen, das. Charaktere und Handlungsstränge entfalten sich über mehrere Folgen einer Serie. Gleichbedeutend mit, verpasst man eine oder mehrere Folgen, verliert man den Faden.
Vor der aktuellen Blütezeit der Fernsehserien war das vertikale Erzählen der Normalfall. Das heißt, jede Folge einer Serie war in sich abgeschlossen. Nach dem Schema Mord, Aufklärung, Verhaftung, Werbepause. Es wird nichts vorausgesetzt. Die Figuren sind so einfach gezeichnet, dass man sie auf Anhieb versteht. So haben auch Zuschauer, die nur gelegentlich in eine Episode reinzappen, eine Chance mitzukommen. Das entspricht dem Wesen des klassischen linearen Fernsehens. Was weg ist, ist weg. Videorekorder, DVDs und Internetvideotheken haben das geändert. Was weg ist, kann jetzt nachgeholt werden. Serienmacher müssen nicht jedes Mal bei Null anfangen, sondern können ausholen zu epischen Handlungsbögen.
Eine Qualitätsserie ist im Grunde genommen eine komplette Erfindung einer eigenen Welt, sich die Ruhe zu nehmen, Psychologien, Charakterstudien, übrigens man kann auch ganze familiäre Charakterstudien benutzen, sie können ja viel, viel mehr Figuren erzählen, weil sie viel mehr Zeit haben, sie können quasi 8 Stunden lang Figuren erzählen, also diese Lust aus dem Roman kommend, in eine ganz andere Vertiefung von Charakteren, von Konflikten zu kommen, das macht eine tolle Serie aus.
Produzent Nico Hofmann kann gut verstehen, dass Regisseure, ob in Hollywood oder Deutschland, Lust haben, zumindest versuchsweise, vom Spielfilm auf Serienformat umzusteigen. Sozusagen von der Kurzgeschichte auf den Roman.
Das ist wirklich so, sie werden jeden Regisseur von Rang und Namen in Deutschland bekommen, wenn das Produkt stimmt, also wenn die Drehbucharbeit stimmt. Aber Tom Tück war das beste Beispiel, also oder Sönke Wortmann ist das nächstbeste Beispiel, weil das ist die erste Fernseharbeit, die der Sönke überhaupt in seinem Leben macht. Das ist ein unheimlicher Reiz. Die Dreharbeit ist auch viel länger. Also der Sönke dreht jetzt fast ein Vierteljahr in der Tschechoslowakei. Das ist eine ganz andere Intensität, mit Schauspielern auch zu arbeiten, Figuren zu entwickeln. Viele empfinden das als einen Vorzug zum Kino. Das ist so.
Man kennt ja diese Director's Cuts, die dann irgendwie 3,5 oder 4 Stunden lang sind, weil es offensichtlich mehr zu erzählen gab, als in 1,5 oder 2 Stunden reinpasst. Und das ist natürlich bei Serien super, wenn man denen sagt, hier, ihr habt 10 Stunden, 12 von mir aus. Netflix beschränkt das ja auch nicht.
Netflix, Markenname, hier stellvertretend für Streamingdienste. Internetplattformen, die gegen eine monatliche Abogebühr Filme und Serien unabhängig von Zeit und Ort bereitstellen.
Die sagen ja nicht, ihr müsst XY-Episoden machen, sondern erzählt halt so lange, bis die Geschichte zu Ende erzählt ist. Es spielt noch nicht mal eine Rolle, wie lang die Episoden sind. Also macht halt mal 20 Minuten und dann 40, wenn es nötig ist. Das ist eine künstlerische Freiheit, die man, glaube ich, bei Fernsehfilmen nicht hat, bei Network-Serien nicht hat und bei dem klassischen Kinofilm auch nicht hat.
Die Erfolgsgeschichte der neuen Fernsehserien ist eng verwoben mit dem Erfolg von Abonnementsendern in den USA. Wer dort qualitativ hochwertiges Kabelprogramm ohne Werbung will, muss dafür bezahlen. Rund $100 pro Monat für das Kabelpaket plus $15 für Sonderkanäle wie HBO. Da wollen die Zuschauer auch etwas geboten bekommen. Die Sender suchten also nach einem Angebot, um sich vom normalen Fernsehen abzusetzen und fanden es in aufwendig produzierten, starbesetzten Serien. Eine gute Serie bindet die Zuschauer länger als ein Spielfilm. Sie wirkt identitätsstiftend und ist je nach Erfolg verlängerbar oder kürzbar. Slogan: It's not TV, it's HBO. So entstanden zum Beispiel The Wire, Die Sopranos oder Boardwalk Empire, wo kein geringerer als Martin Scorsese bei der ersten Folge Regie führte. Christian Junklewitz von Serienjunkies.de.
Das bei den Pay-TV-Sendern dann eben so bemessen war, dass sie für sich gesagt haben, okay, diese Serien sind für uns Prestige-Produktionen, da stecken wir jetzt alles rein. Also wir produzieren halt nicht auf Masse, sondern wir haben einen Tag in der Woche, wo wir eigenproduzierte Serien zeigen und in diese eigenproduzierten Serien, von denen sie dann vielleicht 2 oder 3 im Jahr erstmal nur gemacht haben, in die stecken wir dann aber auch wirklich alles rein. Da versuchen wir, die Top-Talente zu holen, da versuchen wir, Schauspieler zu holen, die aus dem Kino bekannt sind, da holen wir Macher, die aus dem Kino bekannt sind, da holen wir also wirklich die Top-Leute, geben ihnen letztlich, was sie sich wünschen an Budget und an Möglichkeiten und auch an kreativer Freiheit.
Zu der finanziellen Freiheit kommt, vielleicht noch wichtiger, die Freiheit, nicht den Geschmack der Masse treffen zu müssen.
Was sich von der Produktion der Serien her verändert hat, ist sowohl die Erzählweise, dass es also auf einmal bei den Pay-TV-Sendern möglich war, horizontal zu erzählen, einfach weil die Pay-TV-Sender nicht so auf die Quoten schauen und entsprechend dann eben auch den langen Atem haben konnten, Serien die nötige Zeit zu geben, sich dann halt zu entwickeln und ein Publikum zu finden, um dann eben Serien auf den Sender zu bringen, die ganz eindeutig andere Themen erzählt haben. Also allein schon dadurch, dass im Pay-TV halt nicht die gleichen Begrenzungen existieren, halt auch von den gesetzlichen Vorgaben in den USA, dass es halt möglich ist, im Pay-TV Nacktheit zu zeigen und auch mal Fakt zu sagen.
Jesus, what the fuck did I do? Be happy now, bitch.
Der Erfolg der Serien und der Sender in Amerika verstärkt sich gegenseitig. Je besser die Serien sind, desto mehr Abonnenten gewinnt ein Sender. Je mehr Abonnenten er hat, desto mehr Geld kann er in neue, noch bessere Serien investieren. Und weil diese neuen Serien so gut sind, können die Zuschauer gar nicht mehr damit aufhören.
Eben dieses Phänomen des Binge-Watching.
Binge-Watching, das, umgangssprachlich Koma-Glotzen, das. Mehrere Folgen einer Fernsehserie hintereinander sehen, weil man nicht aufhören kann. Wurde erst möglich durch DVD- und Streamingdienste.
Also die Leute wollen dann nicht eine Folge in der Woche sehen, sondern 1, 2, 3, 4 hintereinander und dann gleich am nächsten Abend die nächsten. Das wird natürlich auf diese Art und Weise ermöglicht. Gerade Serien, die am Anfang schwierig sind, wo man sich eingucken muss, The Wire beispielsweise. All diese Qualitätsunterhaltung hat es leichter, wenn man die DVD in der Hand hat und sagt, komm, ich gebe ihr noch eine Chance, ich bleib dran, ich spule vielleicht mal zurück, ich lese was dazu und so weiter, als wenn das im klassischen Fernsehen versendet wird.
So kommt es, dass immer mehr Menschen immer mehr Zeit mit immer besseren Serien verbringen. Dazu kommt, dass die Kritik die Serien für sich entdeckt hat. Fernsehen gucken wird von der Feierabendentspannung zum Feuilleton-Phänomen. Daniela Schlütz.
Was bei den Qualitätsserien noch dazukommt, die vielleicht auch sehr gehypt werden, wo ein gesellschaftlicher Diskurs sich rumrankt, warum man die gesehen haben muss und die neue und so weiter, ist so eine Art Zusatznutzen. Also von Bourdieu wirklich ein Distinktionsnutzen. Also sagen, ach, also ich habe die natürlich schon gesehen. Ja gut, ich sehe die ja immer im Original. Ne? Also da kann ich ja auch nicht warten, bis sie auf Deutsch kommt.
Dass dieses Thema Gesellschaftsschichten oder auch Zuschauerschichten erreicht, die vorher nicht so serienaffin gewesen sind. Die dann vielleicht sich eher über die neuesten Arthouse-Filme ausgetauscht haben oder über die neuesten Romane. Und die jetzt eben mit Begeisterung The Wire, Die Sopranos, Breaking Bad und andere Serien dann eben anschauen und sich darüber dann auch unter anderem auf unserer Seite dann austauschen.
Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Also man kann sich schon distinguieren. Das haben wir tatsächlich auch jüngst empirisch mal nachgewiesen. Zumindest in dem Personenkreis, der was damit anfangen kann, die sagen dann, ah ja, okay, also der ist oder die ist gebildeter, hat kulturelles Kapital zur Verfügung, wie Bourdieu das nennt, und kann das eben auch zeigen. Nicht dadurch, dass ich sage, ich war gestern in der Opernpremiere, sondern dadurch, dass ich sage, ach, die allerneueste Serie von XY kenne ich ja schon und habe ich schon gesehen und beurteile ich so oder so.
Fernsehserien bringen einem Sender auf diese Weise Prestige und Gewinne. Vor allem dann, wenn der Sender als Produzent die Erträge der gesamten Verwertungskette von der Erstausstrahlung über die DVD bis zu den Auslandslizenzen in der Hand behält. Dieses System haben sich inzwischen auch Internet-Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon zu eigen gemacht. Auch sie werben Abonnenten mit exklusiv produzierten Serien. So ist zum Beispiel die Politikserie House of Cards entstanden, bei der der zweifache Oscar-Preisträger Kevin Spacey Hauptdarsteller und Produzent zugleich ist.
House of Cards, Intrigenspiel rund um den amerikanischen Politiker Frank Underwood, geht über Leichen, um Präsident zu werden. Erstausstrahlung 2013 bei Netflix, Staffeln 3. Fortsetzung folgt.
Seit September 2015 können auch deutsche Zuschauer gegen eine Abogebühr von 9,99 Euro bei Netflix Kunden werden. Das könnte der Beginn einer Revolution der deutschen Fernsehlandschaft sein. In den USA ging der Abschied vom linearen Live-Fernsehen zum selbstbestimmten Fernsehen on Demand rasend schnell. 2008 wurden noch 80% des Fernsehens live geschaut. Heute sind es nur noch 51%. Der Rest der Zuschauer, und das sind vor allem Jüngere, sieht fern, was, wann und wo es ihm gefällt. Die klassischen Sender und die Seher driften so immer weiter auseinander. Die Kommunikationswissenschaftlerin Daniela Schlütz sieht aber auch Chancen für Zuschauer und Produzenten.
Der große Vorteil dieser Serien ist am Markt, dass sie auf eine andere Art und Weise vertrieben werden können, als das bei Film herkömmlicherweise, sage ich mal vorsichtig, der Fall ist, weil sie direkt an die Serien und Seher verkauft werden können. Also beispielsweise über ein Abo, sei es in Amerika bei HBO, sei es hier vielleicht bei Netflix, sei es über die DVD. Das heißt, man kann eine direkte Beziehung zu den Kundinnen und Kunden aufbauen, was so ja im Fernsehen nicht geht, denn da verkauft man das Publikum an die Werbeindustrie. Ist nicht abfällig gemeint, das ist einfach dieses indirekte Erlösprinzip. Das funktioniert ja auch vielfach sehr, sehr gut. Aber ich glaube, gerade bei qualitativ sehr hochwertiger Unterhaltung, und das ist bei Serien häufig der Fall, ist es einfacher oder ein besserer Weg, das direkt zu verkaufen.
Die Frage, ob es irgendwann ein deutsches Breaking Bad gibt, ist also nicht nur eine Frage der Ehre, sondern möglicherweise auch eine Frage des Überlebens für deutsche Fernsehsender. Erste zaghafte Versuche gab es schon. Dominik Grafs Im Angesicht des Verbrechens lief nicht nur auf der Berlinale, sondern auch auf Arte, wenn auch zu keiner besonders günstigen Sendezeit. Auch die ARD investiert in modern erzählte Serien. Zum Beispiel die Politikserie Die Stadt und die Macht. Oder den Publikumsliebling Weißen See.
Wie kannst du mich so hintergehen, Vera?
Feig, ich...
Habt ihr was miteinander?
Wer?
Du und dieser Pfarrer, liebst du ihn?
Nein, der ist überhaupt nicht...
Lüg mich nicht an, Vera, ja nicht.
Ich kann dir das erklären, das ist alles völlig harmlos.
Harmlos? Wie naiv bist du eigentlich? Du bist die Frau eines Offiziers der Staatssicherheit und triffst dich mit diesem Pakt. Du weißt doch, was das für Konsequenzen hat.
Tut mir leid, aber...
Dann unterschreib das. Das ist die einzige Chance, wie wir aus der Sache wieder rauskommen.
Ich soll mich als Spitzel verpflichten.
Weißen See. Ostdeutsches Gesellschaftspanorama erzählt am Beispiel zweier Familien. Zeitraum der Handlung 1980 bis 1990. Erstausstrahlung 2010. Staffeln 3. Fortsetzung folgt.
Die Serie Blochin von Matthias Glasner mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle konnten Zuschauer vom ersten Sendetag an komplett in der ZDF-Mediathek anschauen. Stichwort Binge-Watching. Sowie auch bei Netflix. Da geht vieles in die richtige Richtung, meint auch Christian Junklewitz von Serienjunkies.de. Aber möglicherweise nicht schnell genug.
Das ist ganz kurios, wenn man mal so ein bisschen da in die Geschichte zurückblickt. Dann war es tatsächlich so, dass sich beispielsweise HBO ganz zu Beginn ganz explizit am europäischen Autorenkino orientiert hat. Die haben auf Fassbinder geschaut. Und in Deutschland haben wir uns halt sehr lange damit Zeit gelassen, jetzt wirklich mal im großen Stil mit Serien eines neuen Typs an den Start zu gehen. Also die nicht nur abgeschlossen erzählte Krimiserien sind, sondern mal in andere Genres zu gehen, mal wirklich etwas anderes auszuprobieren von Themen, von Erzählweisen her. Wir haben uns lange Zeit gelassen, was jetzt tatsächlich ein Problem ist, weil die deutschen Serien treffen natürlich jetzt auf einen Markt, der schon sehr gut mit Serien aus anderen Märkten befüllt ist. Und jetzt ist es natürlich umso schwerer, in dieser Situation und in dieser Umgebung entsprechend aufzufallen und die Aufmerksamkeit des Publikums zu finden.
Der ist nicht ausgebildet.
Der kann das. Und er hat das passende Profil.
Wir befinden uns ja jetzt ganz aktuell in einer sehr verwirrenden Situation für die deutsche Serie. Wenn man sich halt anschaut, wie die Produktionen, die jetzt schon an den Start gegangen sind, wie die beim Publikum angekommen sind. Da haben wir Deutschland 83.
Sind Sie bereit, der Partei alles zu opfern?
Natürlich.
Auch Ihr Leben?
Ja.
Sie sind also bereit, Ihrem Land zu dienen?
Es tut mir leid, ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ich diene bereits meinem Land.
Die HVA ist Elite. Es geht um einen wichtigeren Posten. Im Westen.
Was, im Westen?
Deutschland 83. Serie um einen jungen Ostdeutschen, der 1983 als Spion in die heiße Phase des Kalten Krieges verwickelt wird. Erstausstrahlung Februar 2015 auf der Berlinale. November 2015 bei RTL. Verkauft unter anderem nach Kanada, Neuseeland, Frankreich, Belgien, Großbritannien, Italien, Norwegen, Dänemark, Finnland, Ungarn, Russland, Israel und Amerika. Fortsetzung? Wahrscheinlich.
Eine Serie, die mit wirklich für deutsche Verhältnisse einem Top-Budget an den Start gegangen ist, von knapp 1 Million Euro pro Folge. Das ist schon so auf europäischem Level das Budget, das man für eine Qualitätsserie veranschlagen muss. Und da ist Deutschland 83 jetzt absolut mit dabei gewesen. Aber beim Publikum ist die Serie absolut nicht angekommen.
Ja, das war einfach auch mal so ein Hype auf eine deutsche Serie. Sie ist ja auch international noch besser verkauft worden. Bei uns war es ja ein bisschen schwierig, ja. Aber das war wenigstens der Versuch, das mal anders zu erzählen und eine andere Geschichte draus zu machen. Und das war sehr erfolgreich, ja. Hier ist es richtig gut gelaufen.
Dieter Koslick hat Deutschland 83 im vergangenen Jahr für die erste Ausgabe der Berlinale Special Series eingeladen. Das Festivalpublikum war angetan, die Presse auch. Im Auslandsverkauf war die Serie sensationell erfolgreich. Dazu kam gerade noch die Goldene Kamera als bester deutscher Mehrteiler. Deutschland 83 hat alles erreicht, außer die deutschen Zuschauer. Nico Hofmann, der Erfolgsproduzent, versucht noch, seine Schlüsse daraus zu ziehen.
Das Learning aus Deutschland 83 ist für mich, es wäre wahrscheinlich auf einer anderen Plattform besser aufgehoben gewesen. Weil ich merke, dass ein bestimmtes Publikum bestimmte Plattformen will und auch diese Plattformen bedient und auch diese Plattformen sucht und auch bereit ist, über Monate in Ruhe sich serielles Programm auf diesen Plattformen anzuschauen. Und aber die große Menge der Deutschen, ich mache mal die ganz simple Formel auf, es begeistert sich halt nach wie vor bis zu 7,5 Millionen für den Bergdoktor. Und solange sie 7,5 Millionen und auch erheblich Junge für den Bergdoktor begeistern, wird das ZDF am Bergdoktor festhalten. Und wenn am gleichen Abend nur 1,8 Millionen Deutschland 83 schauen und alle haben die freie Wahl, spricht das eine klare Sprache.
Es ist eine spannende, aber auch eine verunsichernde Phase für die deutschen Fernsehserien. Das Modell USA, wo die Serieninnovation von wirtschaftlichen Interessen zur Qualität getrieben wird und trotzdem große Massen erreicht, funktioniert hier offenbar nicht. Alternativen gibt es noch nicht. Der Weg zu einem deutschen Breaking Bad ist noch weit. Nico Hofmann hofft, dass Internetanbieter wie Netflix in Zukunft auch in Produktionen investieren, die exklusiv für den deutschen Markt in Deutschland produziert werden. Der Zwischenstand zur Berlinale 2016 ist erstmal der. Unter den 6 ausgewählten Mehrteilern findet sich keine einzige Serie aus Deutschland.
Reihenweise Erfolge zur Faszination der Fernsehserie. Eine Sendung von Franziska Weiser im Kulturtermin vom RBB.